Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um einen alten, hutzeligen Mann. Einen alten, hutzeligen Mann, der der Weltliteratur dicke, dicke Schinken hinterlassen hat. Aber er hat auch einige Erzählungen geschrieben und um eine von denen geht es heute. Es geht nämlich um Leo Tolstoi und seine Novelle Der Tod des Iwan Iljitsch. Die Biografie Tolstois beschränkt sich heute auf nur wenige Worte. Leo lebte von 1828 bis 1910 und war ein christlicher Proto-Hippie. Der Inhalt ist schnell erzählt. Iwan Iljitsch, ein Staatsanwalt mittleren Alters, ist tot. In der ersten Hälfte der Erzählung begleiten wir seinen ehemaligen Studienkollegen Peter. Er besucht Iwans Angehörige. Das heißt, er ist auf der Trauermesse, aber der Tod ist ihm ziemlich egal. Nach der Messe fährt er ohne Umwege direkt zum Kartenspielen. Wir erfahren, der Todesfall eines entfernten Bekannten ist offensichtlich ein Ärgernis. Die damit einhergehenden Rituale wie Beerdigungen, Beileidsbesuche etc. beeinträchtigen den eigenen Alltag. Peter sagt bei der Totenmesse über das Gesicht des Toten, außerdem lag in seinem Ausdruck noch ein Vorwurf oder eine Mahnung für die Lebenden. Alle Anwesenden wähnen sich selbst nicht in der Armlänge des Todes und sind damit beschäftigt, den Anstand zu wahren. In der zweiten Hälfte wird Iwans Lebensgeschichte erzählt. Da gibt es ein passendes Zitat. Iwan Iljitschs Lebensgeschichte war sehr einfach und gewöhnlich und sehr entsetzlich. Iwan war Aushängeschild der Familie. Er lebte immer pflichtgemäß und machte, was man von ihm abverlangte. Keine Versuchung trübte je seinen Sinn. Er lebte nur als Erfüller fremder Erwartungen. Es gab zwar Gelage und Affären, doch sie blieben nebensächlich und wurden irgendwie erwartet und deswegen hat er das auch mal gemacht. So schaffte Iwan rasch einen gesellschaftlichen Aufstieg und wurde Untersuchungsrichter, was so viel ist wie ein Staatsanwalt. Sein Verhältnis zu seinen Untergebenen sah so aus, dass er es liebte, sie fühlen zu lassen, dass er sie zertreten könne. Er war immer freundlich, aber jederzeit bereit, seine Machtmittel auch einzusetzen. Er änderte sogar aus taktischen Gründen sein Äußeres und seine Art zu reden. Er heiratet Praskovja, weil sie über ein kleines Vermögen verfügt und sich in ihn verliebt hat. Eigentlich heiratete er nur, weil das von ihm erwartet wurde, und direkt nach der Hochzeit wurde Iwan offen von seiner Frau abgelehnt. Er suchte Zerstreuung im Dienst und entwickelte einen karrieristischen Ehrgeiz. Streit lag permanent in der Luft. Die Zeit des Verliebtseins der beiden war nur noch sehr selten. Bei der Arbeit hat er Machtmittel, zu Hause sterben die Kinder und meutert die Frau. Nur zwei Kinder blieben letztlich am Leben. 1880 wird das schlimmste Jahr im Leben Iwans. Er wird nach 17 Jahren bei einer Beförderung übergangen. Sein Aufstieg scheint zu Ende zu sein. Sein Gehalt reicht nicht aus, um die Kosten zu decken. Er macht massive Schulden. Eine erste Herzunruhe beginnt. Er ist dreist und plump und schlägt sich so über persönliche Seilschaften doch noch eine Beförderung raus. Die Beförderung und der damit einhergehende Umzug befriedet die Familie kurz. Die Einrichtung des neuen Zuhauses erfüllt ihn und seine Frau gleichermaßen. Dennoch will er bloß nicht mit seiner Frau alleine sein. Wirkliche Freude hat Iwan nur beim Kartenspiel. Die ersten Symptome einer Krankheit machen sich bemerkbar, welche er noch nicht als dramatisch empfindet. Iwan hat bisweilen einen komischen Geschmack im Mund und die linke Körperseite schmerzt ihm. Dann geht es schnell, sein Gemüt verschlimmert sich rasch, er wird zu einem Haustyrannen. Seine Frau bedauert von jetzt an sich selbst und fängt an, Iwan zu hassen. Der konsolidierte Arzt verhält sich, wie Iwan sich gegenüber anderen benommen hat. Entrückt, von oben herab und nicht empathisch. Iwan will natürlich wissen, wie krank er wirklich ist, aber der Arzt redet nur von verschiedensten Diagnosen. Iwans Leid wird von seinen Mitmenschen wegignoriert. Und laut Praskovja ist Iwan selber schuld an seiner Erkrankung, weil er die Vorgaben der Ärzte nicht umsetzt. Zunehmend sind alle um ihn herum düster und schweigsam. Die Erkenntnis des eigenen Todes kommt langsam, aber sie kommt. Er versteht, dass er stirbt. Nicht, dass er bald stirbt, sondern dass er sterbend ist. Seine Krankheit, man weiß nicht genau, was es ist, verschärft sich weiter. Er fällt anderen zur Last, weil sie seine Pflege bewerkstelligen müssen. Nur der Diener Gerasim, dem macht das nicht viel aus. Er ist der Erste, der Ivan seine Krankheit einräumt und sich dadurch nicht gestört fühlt. Darüber hinaus muss Ivan um jede Aufmerksamkeit kämpfen. Ihm ist sterbenslangweilig, weil er Monate einfach nur im Bett sitzt. Seine Frau hasst er mittlerweile über jedes Maß. Die Krankheit führt also nicht dazu, dass er sich in irgendeiner Weise versöhnt. Die Ärzte rätseln immer noch, ob Nieren oder Blinddarm erkrankt sind. Er beginnt, sein eigenes Leben zu hinterfragen und er merkt, es gibt keine angenehmen Erinnerungen außer die der Kindheit. Er lebt nur noch in Kindheitserinnerungen, ist entrückt und sagt zu seiner Biografie: In der öffentlichen Meinung stieg ich und im gleichen Verhältnis schwand unter mir das Leben. Er wehrt sich noch einmal 3 schwere Tage lang, er schreit nur rum, dann stirbt er. Kommen wir zur Analyse des ekelhaften, gewöhnlichen Lebens. Ivans Leben ist von einem extrem opportunistischen Verhalten geprägt. Beginnen wir mit der Ehe mit Praskovja. Zu jedem Zeitpunkt ist sie nur der Form nach existent. Sie finden sich nicht sympathisch, sie verstehen einander nie. Bei den häufigen Umzügen ist die Dekoration des neuen Heims eine Art zweites Luftschloss, an dem er mit seiner Frau bauen kann. Die beiden schaffen sich diese Insel, damit ihnen ihre zerrüttete Ehe nicht auffällt. Sein Beruf ist Dreh- und Angelpunkt seiner Existenz. Sein Machtbewusstsein ist sein Antrieb, denn Kontrolle hat er zu Hause nicht, aber im Dienst hat er die Macht über fast jeden, da er mit einer Vorladung vor Gericht ganze Karrieren zerstören kann. Bis zu seiner Erkenntnis im Totenbett war er Co-Pilot im Cockpit seines eigenen Lebens, da er immer im vorauseilenden Gehorsam die Erwartungen der anderen erfüllte. Tolstoi beschreibt den Alltag als eine Art Falle. Menschen neigen dazu, für etwas zu leben, was nicht in der Gegenwart existent ist. Im Kindergarten freut man sich auf die Schule. In der Schule erwartet man hoffnungsvoll das Studium bzw. das Berufsleben. Im Berufsleben arbeitet man auf die erlösende Rente hin. Bäm, dann gibt's im zweiten Rentenjahr den dritten und letzten tödlichen Herzinfarkt. Von seiner Ehe und seinen Kindern hatte man nichts, weil man all das Leben in die wenigen Jahre der Rente stopfen wollte. Dass in diesem hohen Alter die besten Jahre vorbei sind und der Tod sogar normal ist, hat man erfolgreich verdrängt. Diese Fehlleistung Ivans sieht Tolstoi und er legt dreist den Finger in die Wunde. Auf dem Sterbebett wird nämlich knallhart abgerechnet. War mein Leben wirklich angenehm? Im Sterben senkt sich der Nebel und man sieht klar, ob das Leben wirklich gut war. Die meisten, legt uns die Erzählung nahe, haben allerdings ein ekelhaftes, gewöhnliches Leben gelebt. Ivans Fehlleistung ist exemplarisch. Wir denken den eigenen Tod als Abwesenheit der Insignien des Lebens. Sprich, wir stellen uns vor, dass wir als Sterbende unsere Familie oder unseren Beruf verlieren. Oder wir sehen unseren Tod lediglich durch die Augen der Mitmenschen, weil sie wegen uns trauern oder uns pflegen mussten und dergleichen. Oder wir romantisieren den Tod, indem wir ihn als Erlösung verklären und dabei den eigentlichen Prozess des Sterbens unterschlagen, der wie bei Ivan wirklich grausam ist. Derlei abstrakte Vorstellungen sind so lange wirkmächtig, bis wir von unserem eigenen Tod eingeholt werden. Hier lässt sich eine mögliche Lösung für das Problem ableiten. Tolstoi formuliert nämlich indirekt eine Art philosophisches Prinzip, das den Tod ins alltägliche Leben integriert und zur Triebfeder des eigenen Lebens macht. Wer versucht, den Tod nicht zu verdrängen, sondern Sterben als omnipotente Möglichkeit wahrnimmt, dem fällt es leichter zu tun, was er ohne Bewusstsein für das Sterben eventuell verschoben hätte. Das Problem von solchen philosophischen und pseudophilosophischen Hilfestellungen ist jedoch, wie bereits gesagt, wir können uns unser eigenes Sterben nicht gut vorstellen. Dennoch ist es möglich, dass der Versuch und das Wissen um diese Unmöglichkeit irgendwie helfen. Aus dem Text trieft auch eine Gesellschaftskritik, die ich nun einordnen möchte. Tolstoi war Utopist. Als solcher muss man ja die aktuelle Gesellschaft ablehnen. Ansonsten wäre eine Utopie ja nutzlos. Er wollte gegen seine zaristischen Zeitgenossen agitieren. Denn jene waren autoritär. Familie war nur ein hohler Begriff. Freundschaften warten lediglich die Form. Der bäuerliche Gerasim ist ein Prototyp des Menschen, der Tolstois Vorstellung entspricht und wird hier als Alternative angeboten. Dabei hat Tolstoi gewissermaßen als Kollateralschaden die Seelenzustände eines Sterbenden beschrieben. Meiner Meinung nach stieß er unbeabsichtigt auf die psychologischen Prinzipien des sterbenden Menschen. Ein Beleg für meine These ist, unsere Gesellschaft hat nämlich nichts mit der des zaristischen Russlands des 19. Jahrhunderts zu tun. Trotz dessen hat diese Erzählung nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Heutige Menschen sind genauso ahnungslos wie der arme Ivan, obwohl wir in einer besseren Gesellschaft leben. Aber irgendwie scheinen wir nichts dazugelernt zu haben. Und das spricht doch dafür, dass Tolstoi seine Gesellschaft kritisieren wollte, aber den Menschen an sich traf. Das wiederum zeigt, dass gut gemeinte Utopien gar nicht menschlich sind, sondern sie verkennen die unperfekte Art des Menschen. Deswegen ist eine vom Menschen gemachte, perfekte Welt unmöglich und wahrscheinlich auch nicht wünschenswert. Genug mit dem New Age-Gelaber. Jetzt kommt mein Fazit. Ich hatte fantastisch große Freude an der Erzählung und jeder, der einmal stirbt, sollte sie gelesen haben, aber natürlich erst, wenn er in Rente ist. Sie ist auch nur ein paar Dutzend Seiten lang, also dabei.